Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge wird eine ganz besondere. Denn heute schauen wir hinter die Kulissen einer meiner Lieblingsshows. Ich freue mich sehr, dass ich heute Julia Pankowski zu Besuch habe, die bei Disneys Die Eiskönigin im Stage Management arbeitet. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Julia.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Total toll. Julia, sag mal, wie war denn gestern die Show?
Gestern war ich tatsächlich gar nicht in der Show.
Okay.
Ich hatte 3 Tage frei.
Ah.
Genau. Aber die letzte Show lief glücklicherweise, jetzt mache ich wieder was Theater immer macht, schön mal auf Holz klopfen,
ja.
Lief sehr gut.
Lief sehr gut.
Ja,
genau. Und hast du heute noch eine Show, die du betreust?
Heute habe ich noch eine Show, genau. Da bin ich der Floater-Part. Wir haben immer 2 verschiedene Parts pro Show vom Stage Management.
Okay.
Das eine ist der Caller, das ist so ein bisschen wie so Fluglotse der Show, der die Befehle gibt, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und dann gibt es den Floater, der auf der Bühne Sachen vorbereitet, damit dann die Fahrten oder sowas so aussehen, wie sie dann aussehen müssen, damit die Sachen schon mal ins Preset fahren, also
okay,
in so eine Vorposition. Dafür bin ich dann auf einer Seite zumindest verantwortlich.
Oh, krass. Also diese Folge heute wird richtig interessant, denn wir werden wirklich hinter die Kulissen gucken und mal so ein paar Begriffe klären und so. Aber bevor wir das machen, möchte ich mal wissen von dir, Julia, wie bist du da gelandet?
Das frage ich mich heute auch noch.
Aber wo kommst du her? Ich weiß so wenig von dir.
Also ich bin tatsächlich gebürtige Berlinerin.
Okay, cool.
Ich versuche es mir abzutrainieren.
Ja.
Teilweise geht das ganz gut. Und bin dann in Berlin nach dem Abi, habe ich 2 Jahre Praktikas in Theatern gemacht, weil ich schon immer wusste, Theater ist irgendwie so meine Welt, so in diese Richtung.
Okay, und im TDW auch?
Tatsächlich leider nicht.
Ja.
Aber jetzt nach 20 Jahren im Job ungefähr, habe ich tatsächlich mal bei Kudamm ausgeholfen und durfte da 6 Wochen lang callen. Und das war schon ein bisschen cool. Das war so, boah, vor 20 Jahren war ich hier selber, habe selber zugeguckt und jetzt darf ich selber die Show machen.
Ja.
Und das war cool. Und dann nach 2 Jahren haben meine Eltern gesagt, willst du nicht mal was Richtiges machen? Was die so gerne sagt.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, was wäre was Richtiges. Wusste auch nicht so genau, was es im Theater so gibt, weil ich das immer spannend fand mit den ganzen Praktikas. Das sind ja so viele verschiedene Sachen und ich finde immer viel Verschiedenes einfach toll.
Ja.
Und dann habe ich geguckt und dann gab es Veranstaltungstechnik.
Ah, okay.
Was mir auch nicht wirklich was sagte. Und dann habe ich in Stuttgart eine Aufnahmeprüfung gemacht bei Mamma Mia für die Stage Entertainment.
Mhm.
5 Stunden lang haben die uns geprüft. Das war sehr spannend.
Okay.
Und dann war ich in Hamburg. Der hat einfach nur eine nette halbe Stunde mit mir geredet.
Okay.
Und in Hamburg durfte ich dann meine Ausbildung machen zur Veranstaltungstechnikerin.
Okay.
Das habe ich dann beendet 2008. Und dann hatte ich mit den Kollegen vom Stage Management ein bisschen Kontakt.
Mhm.
Wusste aber auch absolut nicht, was die arbeiten, was viele immer noch so haben.
Ja, klar.
Und dann durfte ich tatsächlich im Stage Management aushelfen und bin dann praktisch darüber ins Stage Management gerutscht.
Okay.
Genau.
Und wo hast du die Ausbildung gemacht?
Im Hamburger Operettenhaus.
Ah.
Ja, da habe ich die Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang.
Welches Stück lief zu der Zeit?
Mamma Mia und dann noch, oh Gott.
Ich war noch niemals in New York vielleicht.
Ich glaube, das war das Stück danach,
ja.
Ich denke. Ja, es waren auch wirklich 4 Stücke mittlerweile.
Wahnsinn, ja, das glaube ich. Ja. Und die Ausbildung war dann in allen Bereichen wahrscheinlich?
Genau, aber tatsächlich nicht Stage Management. Also es gibt es jetzt hoffentlich, dass es im Stage Management, dass man damit reinschnuppert, weil sonst die Gewerke, also es sind Ton, Beleuchtung und Technik, die man durchläuft.
Mhm.
Und die Gewerke wissen bis heute, glaube ich, auch dann nicht unbedingt, was Stage Management macht. Deswegen ist das immer ganz cool, wenn dann Azubi zum Beispiel mit wenigstens 1 Monat oder sowas mal reinschnuppern kann, was denn unser Job wäre.
Aha. Okay, dann gehen wir mal jetzt zu dem Begriff Stage Management.
Jo.
Was verbirgt sich dahinter? Ein Management-Job, was managt ihr?
Ja, im Endeffekt, die komplette Show kann man auch nicht so sagen. Also wir sind, wie gesagt, mein ehemaliger Chef, der hat das immer so ein bisschen die Fluglotsen der Show genannt.
Mhm.
Weil damit das, also es gibt 2 Parts im Stage Management. Den Floater-Part, der ist auf der Bühne tätig und mehr so körperlich tätig, sag ich jetzt mal.
Mhm.
Und dann gibt es den Caller, der die Show callt, der wirklich nur mit Stimme und Kopf arbeiten kann, über Monitore die Show verfolgt und die Backstage-Ansichten und sowas. Und und der Caller ist halt derjenige, wenn man zum Beispiel, wenn der Dirigent anfängt, dann gibt der so eine Art Upbeat, also der macht vorher so ein praktisch.
Wer, der Caller?
Nee, der Dirigent.
Der Dirigent?
Damit das Orchester zusammen anfängt. Der okay. muss ja auch die zusammen managen, okay. mehr oder minder. Und damit praktisch, wenn das Orchester dann anfängt, auch sich das Licht ändert und ja. Zum Beispiel Sachen fahren oder die Darsteller auf die Bühne gehen oder sowas, dafür gibt es den Caller, der dann Befehle gibt, damit zur gleichen Zeit alle anfangen. Weil
okay.
keiner, also es hat jetzt nicht jeder eine eigene Dirigentenansicht, sondern ich bin praktisch derjenige, der halt wirklich das lotst und halt sagt,
ah.
Auto-Cues, Alexe, so heißen die halt, Licht-Cues, Lichtbefehle, okay. Automationsbefehle, sowas rausgibt.
Und wo bist du als Caller? Wo ist dein Ort im Theater?
Also im Operettenhaus war es tatsächlich noch auf der Seitenbühne. Mhm. Da sind wir dann erstmal irgendwann nach vielen Jahren nach Front of House, nennt wir es bei uns tatsächlich, also in hinters Publikum im Parkett gewandert.
Da wo das die Lichtregie auch sitzt?
Genau, also ganz beim Theater an der Elbe ist es so, dass ganz links sitzt praktisch der Stellwerker, der für die Beleuchtung zuständig ist. Dann ist vorne extra so ein kleiner Part, wo der Ton sitzt, weil der natürlich hören muss live, wie es klingt, wenn er das auch mischt. Und dann sitzen wir praktisch rechts hinter einer Scheibe und haben halt diese Ansichten, damit wir das Publikum auch nicht unbedingt stören, wenn ich die ganze Zeit durchsabbel.
Wieso war ich in meiner ganzen Zeit da bei euch im Theater nie da?
Ja, muss mal kommen.
Wahnsinn, ich muss mal zu Besuch kommen.
Ja,
Wahnsinn.
Ja.
Ich kenne gar nicht den Ort, wo du bist. Aber ich weiß, dass bei den Proben kam von hinten immer eine Stimme.
Ja. Genau.
Ganz hinten beim Parkett, ne?
Genau.
Ja, genau. Und da hast du mehrere Monitore? Oder?
Genau, also wir haben zurzeit sind es, glaube ich, 8 Ansichten der Show. Nee, stimmt nicht, wir haben 7 Ansichten der Show und einen Caller, einen Dirigentenmonitor.
Okay. Und du hast einen Kopfhörer auf und Mikro?
Genau.
Kopfhörer. Musst du noch was drücken, wenn du sprichst?
Ja. Ja, Gott sei Dank nicht so oft. Also wir haben praktisch ein Anfangszeichen für einen Ton, dass der einmal die Ansage startet, ganz am Anfang der Show.
Mhm.
Und dass dann der Dirigent auch anfangen kann.
Mhm.
Was auch ganz praktisch ist, wenn wir ein Problem haben, damit wir ihn nicht starten lassen zum Beispiel. So,
Aber wer gibt den Startschuss, jetzt geht die Vorstellung los?
Ich.
Du.
Also der Caller.
Der Caller.
Ja,
und
ja.
der Caller sagt was?
Also im Endeffekt... Ja, also erstmal rede ich mit sämtlichen, also das heißt, ich hole mir einmal vom Floater praktisch, dass die Cast standby ist, also dass alle an den Positionen sind, frage vorher einmal die technischen Gewerke ab, dass die alle da sind, die ich brauche pro Show dann rede ich noch mit dem Ton und mit dem Dirigenten einmal kurz vor der Show und die kriegen dann praktisch von mir ein Lichtzeichen, dass erst der Ton anfängt mit dieser Ansage und danach der Dirigent die Show starten darf. Der fängt dann an zu dirigieren und damit fange ich die Show mit an. Aber dass die Show anfängt, machen wir praktisch.
Macht ihr.
Ja. Es gab auch mal eine ganz ein kleine Anekdötchen an.
Ja.
Es gab tatsächlich mal einen ganz intelligenten Company Manager, der hat mal auf Natur gefragt und hat gesagt, ja, nur so aus Interesse, wie weit kommen wir denn ohne Caller?
Mhm.
Da haben ihn die Leute alle angeguckt und haben gesagt, ja, bis zum Einlass.
Okay.
So. Also ohne den Caller startet die Show nicht.
Ja. Ja, natürlich. Wie ist das denn am normalen Theater sozusagen, Stadttheater oder so? Wer macht das da?
Da ist es der Inspizient.
Der Inspizient.
Genau, und das ist praktisch aber vom Ding her auch das Gleiche, so, also um die Show anzufangen. Der fragt halt auch seine Gewerke ab. Also der hat dann, ich weiß nicht, ob er sämtliche einzeln abfragt, weil ich im Stadttheater selber nur einmal bis jetzt gearbeitet habe. Genau, und der fragt dann auch die Gewerke ab und dann geht über den praktisch auch die Show los. Nur die haben halt meistens, also gerade im Theater haben die natürlich keine Dirigenten.
Mhm.
Es gibt es ja manchmal, dass du Opernhäuser oder Tanz und sowas, die haben natürlich dann auch Dirigenten, mit denen die reden.
Ja. Und der Begriff, die Show fahren, so. Ist das das, was du machst? Fährst du die Show? Oder wer fährt die Show?
Ja, schwierig. Also Show fahren würde ich eher sagen, dass das der Stellwerker ist, der praktisch von der Beleuchtung in seinem Raum sitzt und dann praktisch die Knöpfe drückt, wenn ich Go sage.
Mhm.
Und der Automationspultfahrer, der oben sitzt bei uns im praktisch hinteren Bereich der Bühne, oben im zweiten Galerie, glaube ich.
Mhm.
Und der dann da die Knöpfe drückt. Deshalb, also fahren an sich, deshalb sage ich ja eher so der Lotse.
Ja.
Es ist halt eher, ich selber drücke jetzt nicht unbedingt was dafür, dass was fährt, sondern das ist halt alles über die Stimme, eben mit Go.
Ja.
Ist das wichtige Wort.
Go.
Genau.
Ja. Und wenn jetzt was passiert, während einer Show.
Zack, habe ich wieder geklopft.
Wenn irgendwie, keine Ahnung, kommt ja mal vor, ne?
Ja.
Darsteller verletzt sich oder whatever, was passiert,
wer ist dann in charge? Das bist du, also der Caller.
Ja, es kommt sehr darauf an. Also wenn das jetzt was ist auf der Bühne, dann ist es eher der Floater, weil der näher dran ist. Und dann ist es meistens, wenn es sowas gibt, wie zum Beispiel eine Umbesetzung während der Show, was im Ensemble zum Beispiel easy mal, also nicht easy, aber schon leichter mal passieren könnte, ist es also wichtig, dass wir den Dance Captain haben praktisch oder den Assistant Dance Captain. Mhm. Das sind die zwei, die praktisch fürs Ensemble mehr oder minder zuständig sind und dafür, dass die Leute an den richtigen Positionen stehen. Mhm. Und dann gibt es noch die künstlerische Leitung, die noch über denen mehr oder minder steht und die praktisch dann für eher so auch die Hauptdarsteller zuständig ist und die sagen dann halt, okay, stattdessen, wir haben meistens Swings in der Show. Mhm. Das sind halt Darsteller, die eigentlich alle Parts können sollten. Und entweder haben wir dann jemanden im Ensemble, der dann aufrutscht und den Hauptcharakter spielt, mehr oder minder. Mehr oder minder ist mein Lieblingswort. Mhm. Und genau, oder dass einfach jemand im Ensemble nachrutscht und das entscheiden die. Das wird tatsächlich eher vom Floater gemacht. Mhm. Bei anderen Shows kommt es so ein bisschen drauf an. Wir hatten ja zum Beispiel Rocky.
Ja.
Im Operettenhaus, was eine sehr, sehr technisch intensive Show war, weil wir auch zwei verschiedene Pulte hatten, die von zwei verschiedenen Firmen waren, die absolut nicht miteinander eigentlich vernünftig...
Pulte für was?
Pulte für die Automation, genau, also für die Fahrsachen, sämtliche Sachen, weil wir ja viel nicht manuell machen, sondern eben immer über diese Pulte gesteuert fahren. Genau. Und da hatten wir es zum Beispiel... Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du wolltest was erzählen vom Floater, vom wenn irgendwas passiert während der Show?
Genau, wer da bestimmt, genau.
Ja, genau.
Und da war es tatsächlich immer so ein bisschen, dadurch, dass bei Rocky sehr viel passiert ist, weil das Pult halt auch mal gesagt hat, wir fahren vier Antriebe, also vier Sachen müssten jetzt passieren. Selber ist es aber nur zwei Antriebe gefahren, dann hat es irgendwo gekracht. Wir wussten natürlich nie genau was, weil das Pult hat es uns ja nicht verraten.
Ja.
Und da war es meistens so, dass der Schnellste macht was. Ich hatte zum Beispiel eine Show, bei dem es dann darum ging, wir hatten hinten so eine Tower, die drehen sollten. Das haben sie nicht getan, das haben wir gesehen. Und dann habe ich ja halt gesagt, gut, jetzt sperrst du das weg, jetzt machst du das. Irgendwie so, dann ist es halt, weil ich durchgängig reden muss und Alexa habe und meistens zum Beispiel der Bühnenmeister nicht gerade weiß, wann ich Zeit hätte, damit er zwischenreden kann. Das heißt, dann rede ich halt drüber. Also dann rede ich einfach praktisch weiter und weiß jetzt habe ich eine Pause und sage halt, okay, dann sperrst du das weg, weil ich halt ein bisschen Veranstaltungstechnik gemacht habe.
Ja.
Das macht man jetzt nicht unbedingt bei jeder Show. Wenn man eine Pause hat oder was, redet der Bühnenmeister dann einfach mit dem Pultfahrer zum Beispiel und regelt das, was man so machen könnte.
Okay.
Wenn es ganz schlimm ist, dann müssen wir halt auch anhalten.
Ja, das gibt es auch, der sogenannte Showstop.
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Schlimm für alle,
sehr
oder?
Aufregend. Also,
sehr aufregend. Ich finde immer für mich als Publikum, ich war glaube ich auch einmal in einer Show, wo das vorkam, und fürs Publikum, ich finde das immer cool.
Das
Publikum findet es, glaube ich, cool, aber die auf der Bühne oder die Verantwortlichen finden es halt gar nicht cool.
Also das Lustige ist, dass man immer denkt so, naja, jetzt hält man ja an, dann ist es ja eigentlich weniger aufregend. Tatsächlich ist es für uns meistens so, dass das Anhalten ist so der letzte Ausweg, sage ich jetzt mal so. Was man einfach nicht machen möchte, ist es eher so Augen zu und durch, wir kriegen das noch irgendwie hin.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich so, was für mich als Caller dann aufregend ist, ist, dass wir tatsächlich eine Ansage generell live machen.
Mhm.
Das heißt, ich muss nicht nur gucken, dass ich die Show vernünftig anhalte, ohne dass jemand verletzt wird.
Mhm.
Weil es ja etwas ist, was wir nicht proben unbedingt.
Ja.
Und dann muss ich noch, habe ich eine Art Gott-Mic, wie wirklich von Gott das Mikrofon.
Okay.
Und muss dann live eine Ansage machen mit, sehr geehrte Damen und Herren, aus technischen Gründen müssen wir die Vorstellung leider kurz unterbrechen und so weiter. Und das ist natürlich unter diesem Aspekt, dass man selber super aufgeregt ist, weil man diese Show gerade eben nicht in dem arbeitet, wie man sonst arbeitet, ist es halt super anstrengend. Da muss man vorher einmal durchschnaufen und dann nicht irgendwie...
Ja, natürlich, so. Weil es ist ganz wichtig, dass du Sicherheit vermittelst dem Publikum, dass die keine Panik kriegen, dass irgendwie es brennt irgendwo oder ich weiß nicht, was man für Ängste schüren könnte.
Genau,
du musst total sicher sein.
Ja.
Da sind wir ja mitten in meinem Thema der Stimme und des natürlichen Sprechens. Und was machst du denn? Du hast gesagt, du atmest dann einmal durch vorher.
Genau, also ich versuche es schon. Ich weiß, dass ich nicht, also es muss ja relativ zügig kommen. Mhm. Die Leute sehen, dass es angehalten hat und meistens sehen, also wenn wir zum Beispiel einen schwarzen Vorhang vorne reinfahren, denken die Leute ja immer, jetzt wäre schon Stopp. Wir machen natürlich währenddessen noch fünf andere Schritte, die sie nicht sehen.
Mhm.
Das heißt, es muss relativ zügig auch diese Ansage kommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht zwei Minuten, um mich kurz einmal zu regenerieren. Und dann ist es wirklich, dass ich einfach sage, okay, einmal tief durchschnaufen. Und bei mir ist es persönlich so, ich habe einen Textzettel da. Ich habe wirklich, dass ich ablese, weil es einfach mir die Sicherheit gibt.
Ja, dass ich richtig, einfach, du sagst das Richtige und
genau, und auf meine Stimme achten kann und eben nicht auf den Text noch geistig achten muss.
Ja, richtig, super.
Ja.
Ja, das ist, Vorbereitung ist alles.
Ja.
Proben oder Vorbereitung ist alles.
Genau.
Und was ich jetzt so denke, während ich dir zuhöre, ich finde das so toll, dieses Gespräch, Weil, wenn man ins Theater geht, man denkt nur an die Darsteller und Darstellerinnen. Ne? Ja. Man denkt, die tragen jetzt die Show, das sind die, die mich so schön berühren und unterhalten und so. Und die sind halt nur der kleinste Teil, die kleinste Spitze des Eisberges, einer riesen Maschinerie.
Genau, ja.
Und ist das den Darstellerinnen und Darstellern bewusst? Ich fürchte halt nicht, oder?
Ja, also ich denke schon dem Großteil schon.
Ja.
Weil die Shows, also gerade auch was so Technik angeht oder sowas, also ein Darsteller arbeitet ja viel schon auch mit Kostümen, also Dressern zum Beispiel oder den Maskenleuten, die natürlich irgendwie täglich schnäckeln und sie ein bisschen mit Schminke und so, also Make-up versorgen. Mittlerweile sind die Shows aber, glaube ich, so technisch aufwendig, dass den Darstellern schon auch bewusst ist, dass sie da mit anderen Leuten noch arbeiten.
Ja.
Ob die jetzt im Kleinen bei jedem wissen, was der tut, das glaube ich nicht.
Nee, aber das wahrscheinlich nicht. Aber dass so ein Grundrespekt da ist vor euch?
Ich denke schon. Also die meisten schon. Es gibt viele, die neu kommen, wo man einfach erstmal gucken muss, weil es gibt halt auch in jedem Theater tatsächlich eigentlich Regeln, die man beachten sollte.
Ja,
ich bin ein ganz großer Fan von bitte nicht pfeifen. So, das muss man aber jedem erklären und es gibt mittlerweile auch so diesen Drang, dass die Leute das gerne missachten.
Ja, neue Generation wahrscheinlich.
So,
ne?
Ja, von wegen, ja, das muss man ja nicht und so, das ist ja früher, aber es ist, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die so abergläubisch sind wie Theaterleute.
Ja.
Weil wir es aber meistens dann auch direkt in Shows sehen.
Ja.
Genau, weil wir zum Beispiel, wir hatten ein Beispiel im Theater in der Elbe, bei der Eiskönigin passiert viel. Es ist nicht unbedingt, dass jedes Mal das Publikum es sieht, aber es ist meistens irgendwelche kleinen Teile, die nicht funktionieren oder wo wieder Aufregung ist, schaffen wir das noch oder nicht oder alles Mögliche. Und da hatte ich das tatsächlich mal mit einem Darsteller, der lief bei uns vorbei und erzählte und hat gepfiffen vor dem Büro. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, eine halbe Tür weiter ist die Bühne.
Ja.
Das ist ein Italiener gewesen, der meinte, nee, komm, das ist ja so wie lila ziehe ich auch an. Und sagte dann noch, das ist jetzt eher für die Theaterleiter, sagte dann noch den Namen des Stückes, was man nicht nennt. Einfach um so mal ein bisschen was zu zeigen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht mehr, ob es diese Show war oder direkt die nächste, hatten wir, glaube ich, eine halbe Stunde Unterbrechung. Den habe ich mir dann auch nochmal reingeholt. Der hat sich ein bisschen hat er, glaube ich, doch gedacht, hätte ich es machen sollen oder nicht?
Ja.
Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde, das ist im Theater gibt es so ein paar Sachen, macht es einfach nicht.
Es gibt ein paar Regeln, die man befolgen muss.
Ob es daran
muss.
Jetzt liegt, man weiß es
man
ja
weiß
nicht.
Man weiß es nicht oder ob man dann nervös wird, weil man abergläubisch ist oder so. Aber egal, man muss das respektieren.
Ja.
Auf jeden Fall. Und das Pfeifen kommt, von welcher Zeit kommt das mit dem Pfeifen?
Zeit weiß ich gerade tatsächlich nicht, aber das ist halt so sehr früh, als es noch diese Gaslampen gab.
Ja.
Und damit hat man praktisch, wenn es gepfiffen hat, hieß es immer, da strömt Gas aus und das ist gerade das Feuer nicht drauf. Das heißt, das Theater könnte explodieren.
Genau
das. Was schlecht wäre.
Genau. Genau. Und daher das hat ja alles so einen Grund, wo das herkommt.
Genau.
Ne?
Natürlich haben wir jetzt keine Gaslampen mehr, aber das sind halt diese abergläubischen Sachen oder zum Beispiel trägt man keinen Hut. Also ein Darsteller ist davon immer ausgenommen, ne?
Weil
Darsteller sind...
Für die Rolle, klar, so, natürlich ein Kostüm.
Aber eigentlich trägt man keinen Hut. Ganz wichtig ist sowas wie zum Beispiel ein Basecap, niemals den Schirm nach vorne, weil man sieht halt einfach nicht, was von oben reinfliegt. Und wenn das einer schlägt, sieht man es halt nicht, bis es einer schlagen hat.
Das kann so ja immer was von oben kommen, natürlich.
Sowas. Also das ist halt, ne, das sind so diese ganzen Sachen, was ich immer ganz schön finde im Theater.
Ich habe noch gelernt, man isst nicht bei der Probe oder auf der Probebühne.
Das machen wir, genau.
Ja.
Oder tatsächlich halt auch sowas wie kein Glas auf der Bühne. Das ist halt, ne, es ist, ich habe ein paar Shows gemacht, wo es dann hieß, ja, aber die müssen unbedingt die Gläser aneinander schlagen, weil wir brauchen den Sound. Da ist es dann aber halt auch, wenn er drunter fällt oder kaputt geht.
Dann hast du Scherben.
Dann habe ich Scherben und
Barfußmenschen und einen Showstopp, ja, natürlich.
Jo, und dann durfte eine Kollegin auch mal ganz nett auf die Bühne und fegen.
Ja.
Das ist dann fürs Publikum ganz nett, für uns nicht so.
Nee, natürlich. Ja. Also sehr interessant, Stage Management. Jetzt muss ich nach dem Floater. Wir haben über den Caller gesprochen. Der Floater, was macht der Floater? Du sagst, der arbeitet körperlich, aber der schiebt keine Kulissen, oder?
Nee, also meistens nicht. Also im Endeffekt ist der Floater so ein bisschen hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Cast komplett da ist, dass wir die Show anfangen können. Mhm. Es gibt bei uns sowas wie ein Standby, das ist 5 Minuten vor Showbeginn, dass man im Endeffekt jederzeit anfangen könnte in diesem Bereich.
Mhm.
Dann checken wir halt einmal mit dem Radioraum, dass sämtliche Mikros gecheckt sind, dass die alle funktionieren. Dann gucken wir so ein bisschen diese Presets. Presets sind einfach die Positionen, wo Sachen zu stehen haben, egal ob das jetzt große Teile sind oder Requisiten teilweise oder Kostüme, die da sein müssen. Und das ist so der Job des Floaters. Und um zum Beispiel, wenn der Caller eine Verwandlung fährt, die auf der Bühne zu sehen ist, die innerhalb einer Zeit ja, also bei den Proben praktisch so getimt wurde, dass sie gut aussieht.
Ja.
Dafür müssen die Sachen in ein Preset gefahren werden, also in eine Vorposition, damit es dann vom Caller richtig gecallt werden kann. Also richtig gut aussieht auf der Bühne. Dafür müssen Leute Sachen vorbereiten.
Mhm.
Und dafür gibt es den Floater auf einer Seite und den Seitenmeister auf der anderen Seite. Das ist dann von der Technik praktisch so der Gegenpart, mehr oder minder.
Und hast du als Floater, hast du ein Skript, wo deine Sachen drinstehen, oder weißt du das alles im Kopf?
Nee, also ja, jetzt schon. Ich habe so ein grundlegendes Skript habe ich noch.
Mhm.
Das ist aber für mich wieder diese Sache mit dem Aberglauben. Wenn ich das mal raustue, dann vergesse ich es bestimmt. Von daher, ich habe das immer in der Tasche stecken.
Ja.
Ich mache es jetzt aber so. Und genau.
Verstehe ich. Das ist wie wenn man Klavier spielt, auswendig spielt und sich dann die Noten doch hinstellt.
Ja.
Dann ist man lost, glaube ich. Ich muss sie wegstellen und dann ist man wirklich frei.
Genau, so.
Ja.
Also, dass man aber weiß, man könnte sie noch zur Not nehmen, weil
genau,
wenn ich einen Hänger habe.
Genau.
Ja.
Ja,
genau das.
Ja. Oh Mann, aber das ist ein Riesending eigentlich, oder?
Ja.
Muss so mega konzentriert sein.
Ja. Also für mich ist immer der bessere Part der Floater tatsächlich, weil das ist so Body Memory, dass der Körper halt losläuft.
Wo er hin muss.
Genau,
und so.
Und dann guckt man halt, der Kopf denkt dann, was gucke ich jetzt hier? Ach so, ja klar.
Ja.
Und beim Caller ist das für mich halt so eine Sache, der macht das nur über den Kopf. Das heißt, ich arbeite nur mit Kopf und Stimme.
Mhm.
Und das ist für mich ein Part zu wenig.
Ja.
Also ich vertraue halt lieber meinem Körper als
kann ich verstehen.
Kopf und Stimme nur.
Kann ich total verstehen.
Ja.
Ich erinnere mich noch, ich war ja bei der Eiskönigin von Anfang an dabei, habe den Aufbau gemacht, zusammen mit Dirk Prawczyk. Wir waren für die Phonetik zuständig und waren bei den ganzen Proben, auch bei den musikalischen Proben dabei, noch im Kehrwieder und dann im Theater. Und da wart ihr auch immer dabei, weiß ich, und saß so am Rand und hab dann plötzlich immer gesagt, so, jetzt muss Pause gemacht werden oder jetzt muss der und der, bitte komm mit zur Maske oder zum Kostüm oder so. Was ist das für ein Part, den ihr da habt?
Wir haben halt viel Organisation, die wir übernehmen. Also es ist sowohl, dass die Probenpläne von uns geschrieben werden, als auch eben so Sachen zu wissen, wann werden Pausen eingehalten. Das ist ja viel in Deutschland, ich weiß nicht, ob das so in den anderen Ländern so sehr verfolgt wird, aber in Deutschland ist es halt, man muss, glaube ich, nach 3,5 Stunden irgendwie die Pausen machen und so und so lange. Und die Cast brauchen mindestens so und so lange Pause und sowas. Das Lustige ist, dass es für die anderen Gewerke schon auch gilt.
Ja.
Stage Management nehme ich da mal raus,
ja,
weil wir sind eigentlich diejenigen, die auch in der Pause meistens durcharbeiten.
Na klar.
So.
Ja.
Von daher, genau. Und halt dafür zuständig sind, dass die Leute ihre Termine einhalten, wenn es irgendwie um Fitting geht, dass halt irgendwie Kostüme angepasst werden oder dass jemand Phonetik hat.
Ja.
Oder gut, jetzt tatsächlich für die Physiotherapie sind wir Gott sei Dank nicht zuständig,
aber
so eine Sachen, dass
man
halt den Ablauf, den Tagesablauf auch
im Blick hat und begleitet eigentlich.
Genau.
Ne?
Genau.
Das finde ich total luxuriös. Eigentlich, ich so als Schauspielerin hatte das nie, wenn ich Theater gespielt habe, dass sich so jemand um mich so minutiös gekümmert hat.
Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich bei so großen Häusern oder bei Stage Entertainment so.
Ja, total, genau.
Ja.
Aber dafür haben wir es halt nicht, zum Beispiel, wie ich es aus dem Stadttheater oder aus dem Staatstheater kenne, dass wir Leute ausrufen, weil wenn wir Leute ausrufen, dann sind die zu spät. Dann heißt das nicht, ich rufe denjenigen jetzt zur Bühne, was es ja im Stadttheater
gibt. Ja, das kenne ich so. Ich wurde ausgerufen.
Genau.
Und dann verweist man jetzt bitte
zur Bühne.
Ja, zur Bühne, genau.
Und wir hatten zum Beispiel mal Frau Daniela Ziegler bei uns bei Sister Act.
Die das so gewohnt war.
Jawohl. Und die hatte auch sehr uncharmant eine Kollegin gefragt, ob sie nicht ausgerufen werden könnte. Und die Kollegin hat gesagt, nee, das können wir nicht leisten, weil wir sind halt einfach beim Musical habe ich zu viel zu tun. Das kann ich nicht leisten.
Ja.
Und das wollte sie nicht so einsehen. Dann war sie zu spät zu einer Probe, wurde ausgerufen und ging halt an der Kollegin vorbei und sagte relativ schnippisch, na geht doch.
Ah ja. Aber es war aus der Not raus.
War halt, sie war nicht da, aber das war jetzt nicht, so machen wir es immer, weil die Darsteller sind selber dafür verantwortlich zu wissen, wann sie auf die Bühne müssen und wann sie da sein müssen.
Ja.
Das, weil das können wir nicht leisten. Wir sind zwei Leute pro Show.
Ihr habt zu viel zu tun.
Genau.
Stimmt, aber ich kenne das mit dem Ausrufen auch. Ja, natürlich. Ich wurde ausgerufen im Stadttheater Lübeck oder wo ich gespielt habe. Ja,
auch Technik wird ja oft ausgerufen.
Ja,
das
ist
bei uns halt auch so. Die müssen ihre Parts kennen und die müssen das selber machen. Dafür habe ich keine Kapazitäten als Caller.
Ja. Anderes Arbeiten.
Ja.
Und gibt es sowas wie eine Abendspielleitung oder seid ihr das? Seid ihr die Abendspielleitung?
Nee, sind wir tatsächlich nicht. Also bei uns gibt es entweder die künstlerische Leitung oder den Dance Captain, die übernehmen das dann meistens. Die sind praktisch Show verantwortlich.
Die sind dann während der Show da.
Genau.
Ja,
und gucken sich halt wahlweise das an. oder sitzen im Büro, machen schon andere Sachen. Und wir haben aber immer Monitore für die Show.
Und sind in Charge auch, wenn was ist, ne?
Genau, ja. Also wenn irgendwie umbesetzt werden muss während der laufenden Show oder sowas. Wir versuchen auch gerade so Ensemble umzubesetzen und nicht unbedingt anzuhalten.
Ja.
Weil, also die Dresser müssen dann natürlich neue Kostüme holen, die Leute müssen gesteckelt werden, in Make-up und sowas gesteckt werden. Aber wenn man die Zeit hat und weiß, dem Darsteller geht es nicht gut, dann ist es immer cool, dass man es einfach so im Running macht, ohne dass es das Publikum merkt. Beim Hauptdarsteller wird dann eine Durchsage gemacht, zur Pause zum Beispiel.
Ach so, stimmt, dass die Leute nicht verwirrt sind. Wieso ist jetzt Elsa jemand anders?
Genau, sowas. Ja, ja. Aber wir versuchen es halt selten anzuhalten, weil man einfach das schon zu oft macht.
Ja, das macht man nur im Notfall sozusagen.
Genau, im äußersten Notfall.
Im äußersten Notfall.
Genau.
Jetzt möchte ich mal ein paar Theaterbegriffe klären mit dir, weil das ist auch super interessant, was man gar nicht kennt. Es gibt im Theater den eisernen Vorhang, der nur im äußersten Notfall fällt.
Genau.
Was ist das?
Der eiserne Vorhang, den gibt es auch, soweit ich weiß, nur in Deutschland. Ich war mal in der Schweiz, da gibt es das zum Beispiel nicht.
Mhm.
Der eiserne Vorhang ist ein Vorhang aus Eisen, der von oben runterfährt, an einer Glocke vorbeifährt, relativ langsam. Der ist auch, der wird automatisch ausgelöst, wenn es brennen sollte, und teilt praktisch die Bühne ab vom Vorderhaus, wo das Publikum sitzt.
Mhm.
Das heißt, entweder brennt die Bühne ab und das Publikum bleibt heile, oder das Publikum brennt ab, aber die Bühne bleibt heile. Also es
wird halt separiert, genau.
Genau, dafür Sicherheits. Wird es, dass halt nur eine Seite mehr oder minder abbrennen würde oder nur eine Seite dann den Schaden hat und dann nicht komplett das Haus.
Das ganze Haus.
Genau, dafür ist der eiserne Vorhang. Der wird auch jeden Abend vor der Show mit dem Bühnenmeister einmal gefahren.
Das
und mit dem
fragen.
Feuerwehrmann des Abends.
Ja.
Da haben wir auch immer eine Brand, also das Feuerwehrmann da.
Es ist immer ein Feuerwehrmann im Theater. Ab einer gewissen Theatergröße, ne? Ab 99 Plätzen oder ich weiß nicht genau.
Das ist eine Versammlungsstättenverordnung irgendwie sowas. Genau. Und manchmal gibt es auch zwei, das kenne ich auch.
Ja.
Es ist halt, also bei uns gibt es einen Feuerwehrmann, der sitzt auf der Seitenbühne und der ist sowohl für Unfälle bei uns als auch im Publikum zuständig. Also wenn im Publikum jemand umkippt oder sowas, dann ruft das Vorderhaus den an und dann geht der nach vorne.
Wie ein Arzt ein bisschen?
Ja, ne, der ist ja Ersthelfer. Also das ist ja so ein bisschen, das ist ein ausgebildeter Sanitäter dann.
Okay.
Und der hilft dann praktisch und überlegt halt, ob er einen RTW ruft oder nicht.
Was zu tun ist.
Genau. Und wir haben auch im Theater zum Beispiel, wird angeboten, einmal alle 2 Jahre ist das, glaube ich, so eine Ersthelferschulung, dass man generell auch Ersthelfer da hat, weil der Feuerwehrmann ist natürlich nur bei Show da. Und wir haben natürlich auch Tagesdienste oder Proben und sowas,
wo
wir trotzdem besetzt sind. Und also Pflaster kleben können die meisten noch.
Ja,
aber wenn es um andere Sachen geht,
na klar.
Genau. Und dann ist das immer ganz
sehr
gut,
sinnvoll.
Ein Ersthelfer zu sein.
Ja. Ja, total. Aha, und mit dem wird immer einmal der eiserne Vorhang runtergefahren vor jeder Vorstellung.
Genau, das wird einmal ausprobiert.
Ja.
Das gab es auch, wo gab es das denn? In der Staatsoper in Berlin, glaube ich, ist der doch runtergeknallt oder irgendwas war, wo das dann ein Riesentheater gab, die irgendwie neu irgendwie den eingehängt hatten oder irgendwas war damit. Das, der kann auch schaden.
Ja, gut,
aber
klar.
Eigentlich ist er eben dafür.
Ist er zum Schutz da.
Genau.
Dann gibt es das Vorderhaus und das Hinterhaus. Das heißt, Vorderhaus ist Publikum und Foyer sozusagen.
Ja, genau.
Gibt es auch Vorderhaus-Mitarbeiter?
Genau.
Ja.
Ja. Bei uns ist das leider seit ein paar Jahren oder relativ vielen Jahren so, dass das nicht mehr eine Crew ist praktisch, dass man also Vorderhaus trennt, da ist eine andere Fremdfirma drin.
Ah ja.
Es gibt nur einen Vorderhausleiter, der ist noch von Stage Entertainment.
Mhm.
Und die anderen sind dann eben für die Show, also Pausen und Einlassabläufe zuständig.
Ja.
Die reden auch einmal mit dem Caller, die sind einmal drin. Wir machen vor jeder Show einen Blackout-Check, einmal um wirklich zu gucken, wird es dunkel. Ist tatsächlich einfach nur so.
Okay.
Und da ist das Vorderhaus mit drin. Und wenn wir dann gehört haben vom Pultfahrer, ist es alles gut. Wenn wir vom Licht gehört haben, ist es alles gut. Dann würden wir praktisch geben wir dem Vorderhaus ein Zeichen, dass sie jetzt die Türen öffnen können und einen Einlass machen können.
Ah, genau. Natürlich. Und für das Publikum, die kommen ins Theater, die sehen den am Einlass einen Menschen.
Genau.
Und dann sehen sie die Show.
Genau.
Und was alles dazwischen ist,
sehen sie
kriegt
gar
man
nicht.
Halt gar nicht mit. Total interessant. Dann habe ich eine Frage zur Bühne. Ich liebe ja Bühnen.
Ja.
Egal wo ich bin, ich gehe immer dann zu Bühnen und mache Fotos. Ich liebe Bühnen.
Ja.
Die Begriffe einer Bühne.
Ja.
Es gibt ja die Hinterbühne, Seitenbühnen, Gassen. Erklär mal.
Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Bei uns ist es ja viel, da wir viel mit ausländischen Regieteams und sowas arbeiten.
Sind die Begriffe anders?
Gibt es die Begriffe anders? Es gibt tatsächlich, der größte Unterschied ist sowas wie Bühne rechts und Bühne links.
Mhm.
Und im englischen oder amerikanischen System ist es dann Stage right und Stage left.
Mhm.
Das heißt aber, die Deutschen gucken auf die Bühne.
Richtig.
Also als Publikum guckt man auf die Bühne und dann
für
ist da rechts, Bühne rechts und Bühne links, Bühne links.
Mhm.
Die Amerikaner und Engländer gucken tatsächlich von der Bühne runter.
Mhm.
Das heißt, Bühne links wäre Stage right, was ja übersetzt Bühne rechts wäre. Was, also die gucken einfach anders. Ja. Das heißt, es ist immer im Englischen und Deutschen ist es immer schwierig, sich
übersetzen,
dann in welcher, ja, wo gucken wir gerade, was ist, mit welchem, ja, ja, System arbeiten wir gerade.
Ja, ja, total.
Das ist es. Also wir arbeiten tatsächlich meistens mit Stage Right und Stage Left. Mhm. Das heißt, wir sind dann Bühne links ist Stage Right, Bühne, mhm, rechts ist Stage Left.
Ja, Wahnsinn.
Das ist immer
Wahnsinn.
So ein kleiner Dreher im Gehirn.
Und es gibt halt das Interessante, man sieht als Publikum die Bühne, wo die Leute drauf stehen.
Genau.
Aber dahinter ist ja nochmal, genau, mindestens das Doppelte, oder?
Ja, das, oder kommt, wie, das kommt total aufs Theater
bei Theatern
an. Also jetzt im Theater an der Elbe ist es so, dass wir sehr große Seitenbühnen haben.
Ja, stimmt.
Wo zum Beispiel auch die Blackboxen, was ja, ja, für Darsteller so ein kleiner Raum ist, nochmal sich extra umzuziehen, wenn, ja, die nicht in ihre Garderoben gehen können, ja, zum Anziehen. Dann haben wir einen Radioraum, der alles mit den Mikrofonen und sowas, mhm, hat. Das ist jemand vom Ton, der auch mit dem Mischer am Abend praktisch kommunizieren kann. Und das Pult ist bei uns tatsächlich in der, also das Automationspult ist in der zweiten Galerie, der, mhm, ist ein bisschen weiter oben. Und dann gibt es noch die kleine Seitenbühne, wo wir auch so eine Blackbox haben für die Anna und die Elsa zum Beispiel, die, mhm, halt da dann schnell umgezogen werden, mhm, wenn sie sich nicht auf der Seitenbühne nackig machen möchten, ja, zwischen den Technikern,
ja,
zum Beispiel.
Klar, verständlich. Ja, ja, genau. Und hinten, das heißt Hinterbühne, der hintere Teil, oder?
Genau, ja, also oder wie gesagt, wir sind ja viel im Englischen unterwegs, deshalb heißt es bei uns meistens Backstage.
Ah.
Das ist so dieses, also die Bühne ist halt Stage, ist klar, dann gibt es sowas wie Downstage, Upstage und sowas,
ja,
und dann ist man halt tatsächlich eher im Backstage-Bereich, ist bei uns dann immer alles, was hinter Bühne betrifft. Das wäre bei uns Backstage.
Das ist voll interessant, also Backstage ist nicht die Garderoben und der Flur bei den Garderoben oder auch,
ja,
noch
auch
dazu,
ja,
aber
ist
Backstage
halt, ja,
ist auch noch Hinterbühne.
Ja, 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 also bei mir wäre, ja, es ist
beides.
Ja, genau, das,
ja,
ist
ja,
so,
ja,
wie Hinterhaus wäre ja jetzt auch das ganze Haus.
Ja,
dann,
ja,
ne?
Stimmt, ja, ja, stimmt.
Also, ja, ja, genau.
Ja, 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 ja. Ja, ja, ich muss mir gerade alles vorstellen, weil ich kenne ja das Haus so gut,
ja,
das ist voll schön.
Ja.
Dann gibt es ja wahnsinnig viele Kulissen,
ja,
gerade bei der Eiskönigin, wenn sie Eis zaubert, dann,
genau,
und die Eisbridge, die dann reinkommt und,
genau,
so. Wer bewegt die Kulissen?
Grundsätzlich macht das die Technik.
Mhm.
Die haben halt auch ihre Pläne, wie wir praktisch einen Paarzettel haben, der,
mhm,
halt sagt, ich gehe jetzt nach da und schwerte das ein oder sowas.
Mhm.
Die Technik ist eher, dass diejenigen, die tatsächlich die Sachen sowas wie einschwertern halt, also es gibt, um das zu erklären, es gibt Tracks auf der Bühne, das sind so ausgefräste Kanäle, würde ich jetzt mal sagen. In denen ist ein Drahtseil gespannt und dann gibt es etwas, was wir Maus nennen. Das ist so ein kleiner, wie nennt man das, sowas wie ein Hund oder irgendeine Aufnahme praktisch mit kleinen Rädchen dran. Und das Ding wird praktisch vom Pult gefahren auf,
okay,
diesen, mit diesem Stahlseil. Also auf die Bühne oder von der Bühne runter,
okay,
so Sachen.
Ja.
Und da rein macht man ein Schwert, was wirklich ein bisschen wie ein Schwert aussieht, nur eher so dicker, um Sachen auf die Bühne fahren zu können oder wieder von der Bühne runterfahren zu können.
Okay.
Das ist halt so diese Maschinelle. Das ist ein bisschen,
okay,
weit gegriffen, muss man,
okay,
nicht verstehen.
Wahnsinn. Okay. Ja, 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 ja. Okay, echte Technik findet statt,
genau,
sozusagen.
Ja, ja, genau.
Ja,
genau,
ja, ja, ja. Und die Requisiten, wer bereitet die vor? Auch
also
die
wir
Technik?
Haben,
oder?
Wir haben, tatsächlich gibt es in der Technik, eigentlich ist es so, dass alle alles können, meistens.
Mhm.
Es gibt schon Leute, die dann speziell eher Requisiten basteln können oder sowas. Das ist ja ein bisschen so kreativere Arbeit. Oder Leute, die eher reparieren können. Bei uns gibt es tatsächlich noch einen Puppet-Part. Der ist dann zuständig für den Olaf, was
ja
so eine kleine Puppe ist.
Natürlich.
Und für den Sven, der ja auch komplett angezogen werden,
stimmt,
muss.
Ja, stimmt.
Genau.
Nochmal ein extra
so,
Part. Ja,
genau,
ja.
Und da gibt es tatsächlich für den Sven, gibt es für beide tatsächlich, sowohl für Olaf als auch für Sven, gibt es sowohl jemand von der Technik, der so einen Puppet-Part macht, der eben mitguckt,
mhm,
und einen Dresser, der dann hilft beim Anziehen.
Stimmt.
Ja.
Ja, ja, natürlich, total. Ja, ja, es gibt, genau, darüber möchte ich auch mit dir sprechen, über die Dresser. Es gibt das, die Kostümabteilung an sich,
genau,
die sind für die Kostüme verantwortlich,
genau,
und wahrscheinlich nähen mal was, wenn was,
genau,
gemacht werden muss.
Also
oder?
Es gibt halt einen Kostümchef praktisch,
mhm,
dann gibt es die Dresserkoordinatorin, die sind alle über Stage oder eben Theater an der Elbe angestellt.
Mhm.
Die Dresserkoordinatorin ist praktisch eben dann für die Dresser zuständig oder
Ankleiderinnen. Mhm.
Die sind tatsächlich nicht, also die sind eine Fremdfirma,
mhm,
und dann gibt es noch bei uns die Schneider. Die ist,
ja,
wieder,
klar,
genau, die ist dann wieder in-house und das sind die Leute, die dann halt reparieren müssen. Und
Kostüme anpassen,
Sachen,
wenn,
genau,
jemand Neues dazukommt. Und
genau, oder wenn man eine neue Show macht, eben auch sowas wie
überhaupt
neu und Schneider,
ja,
und so, diese ganzen,
total,
Sachen.
Total, total.
Genau.
Und dann gibt es ja unglaubliche Umzüge auf der Bühne, gerade bei der Eiskönigin. Du wirst,
ja,
sicher nicht verraten dürfen, wie es funktioniert.
Natürlich nicht.
Aber es gibt halt in dem Song Let It Go, wechselt Elsa ihr Kleid.
Genau.
Ganz, ganz schnell. Und da helfen Dresser. bei sowas?
Tatsächlich ist es bei dem, an dem Speziellen so, dass es der Seitenmeister macht.
Okay.
Also der, ich verrate ja nicht, wie es geht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber da ist tatsächlich eher der okay. Seitenmeister derjenige, ja. der da was tut.
Ja.
Und ein Dresser ist unten und nimmt dann das Kleid an.
Ja, ja,
so,
ja.
Weil das eher so eine technische Aufgabe ist mehr
ja,
oder
ja,
weniger.
Ja, ja.
Deswegen ist das eher der Dresser dann dafür.
Okay.
Aber zum Beispiel fürs Anziehen von diesem Kleid, was dann drumherum ja. ist und den anderen Sachen, dafür sind die Dresser
zuständig. Das sind die
Dresser
da.
Oder halt ja. Quick Changes zum Beispiel.
Wollte ich gerade sagen, Quick genau. Changes.
Das sind ja viele Sachen, wie zum Beispiel, wenn die Elsa runterkommt und danach haben wir die Verbeugung oder sowas, mhm. dann haben die Leute, also speziell jetzt die Elsa, hat dann was anderes an. Das heißt, sie muss geht von der Bühne, wird dann von, ich glaube, 3 oder 4 Leuten, das ist, glaube ich, auch der schnellste Umzug, den wir haben,
ja.
3 oder 4 Leuten komplett umgestylt in ein Kleid, statt irgendwie, also sie hat, glaube ich, sie hat Stiefel an, eine Hose
ja.
und ein Oberteil irgendwie so und daraus wird ein Kleid mit anderen Schuhen.
Ja,
und
Wahnsinn.
Das halt innerhalb gefühlt von 30 Sekunden.
Wahnsinn. Ja,
genau.
ja.
Vielleicht auch, hoffentlich killen mich die Dresser jetzt nicht, wahrscheinlich geht es schneller, aber...
Wahrscheinlich noch schneller. Ja, unglaublich schnelle Changes
genau.
gibt es,
genau.
Quick Changes.
Genau.
Auch Anna,
ja.
wenn sie... Ja,
ja, ja genau.
Ja.
Die hat ja auch zum Beispiel, wenn sie dann einfriert, so zum Schluss, dann
ja.
hat sie ja immer was anderes.
Unglaublich,
eine andere Perücke,
unglaublich.
Mal, ja, deswegen.
Ja, genau. Bin ich großer Fan von, was
ja.
da passiert immer.
Ja,
ja. total, total. Und Julia, sag mal, wie viel Zauber bleibt noch für einen selber, für dich, wenn du sowas... jetzt machst? Also siehst du noch eine Elsa oder denkst du nur an das Kleid oder Olaf oder...
Ja, also das, ne, also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich muss zugeben, bevor ich im Theater in der Elbe gearbeitet mhm. habe, ich bin ja schon 20 Jahre im Beruf
ja.
und ich habe schon viele Shows geguckt.
Ja.
Was ich total schön finde, ist, wenn ich eine Show gucke und noch 1, 2 Sachen habe, wo ich denke, das verstehe ich gerade nicht.
Ja, toll.
Das finde ich total super, weil ich
ja.
bin ja eher so in die technische Richtung.
Ja,
ich finde das toll. Das ist zum Beispiel spannend, weil zum Beispiel einmal fliegt von Elsa der Handschuh weg und das habe ich nicht verstanden.
Okay, cool.
Weil sie kommt von einer Seite rauf und er fliegt zur anderen runter. Und
ja.
das ist so, verstehe ich jetzt nicht.
Okay.
Jetzt weiß ich, wie es geht, natürlich.
Ja, klar.
Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die ich
ja.
total schön finde. Was sehr lustig ist, ist zum Beispiel, wenn der Olaf von der Bühne kommt, wir sind fertig,
ja.
Gehen die alle zur Seite und ziehen sich um oder Olaf
ja.
nimmt halt die Puppe ab und so. Und da ist es tatsächlich so, dass der mir immer einmal noch zuwinkt. Also man hat schon noch Spaß mit den, auch mit den Puppets zum Beispiel.
Ja,
dass
toll.
Die natürlich irgendwie so.
Ja.
Das ist schon, das es sind noch so die kleinen Sachen. Aber sonst ist es halt eher, die, man kennt die Leute mehr oder minder auch privat und
ja.
dann ist natürlich diese richtige Magic ist jetzt nicht mehr dann.
Nee,
so
nee,
da.
Nee, das stimmt.
Aber es ist schön, es von vorne zu sehen und wir versuchen ja auch die Shows dann immer so gut wie es geht zu machen. Das
mhm.
heißt, wenn es so Lichtwechsel gibt oder sowas, die einfach richtig gut passen
mit ja.
der Musik oder die Abschläge oder sowas, dann freut man sich schon.
Schon,
das
ne?
ist dann so diese Magic.
Ja.
Oder zum Beispiel eine Kollegin von mir, die sagte, dass sie es ganz toll findet als Callerin, guckt sie sich immer jemanden in der ersten Reihe aus, weil wir gucken ja den Dirigenten an und die
mhm.
meisten Leute in der ersten Reihe dahinter wissen nicht, dass wir sie natürlich auch über die Kamera sehen.
Ah, ja, stimmt.
So, und sie
ja.
guckt sich meistens jemanden aus in der ersten Reihe, wo sie sagt, für die callst du heute die Show und
ach,
versucht es schön zu machen.
Ach,
und
schön.
Ich hatte jetzt eine Show, da hat auch eine dann geweint, wo ich gesagt habe, oh schön, das waren wir. Nicht etwa Elsa auf der Bühne, natürlich nicht, das waren wir.
Ja.
So, also es ist natürlich alle zusammen, die dann einfach das Publikum verzaubern.
Das ist so, das
ja.
ist so. Ich finde, deswegen arbeite ich auch so gerne am Theater und habe das auch geliebt mit der Phonetik, weil ich wusste, okay, ich bin auch ein Teil dessen
ja.
irgendwie.
Ja.
Und
ein wichtiger Teil.
Wichtiger
ja?
Teil, total. Gerade mit Leuten, die halt keine Muttersprachler sind
genau.
und jetzt spielen ganz toll, aber wie spiele ich jetzt oder wie betone ich das jetzt auf Deutsch
ja.
mit dem, was ich transportieren will?
Und so. Meistens ist das ja im Singen auch viel einfacher als im Sprechen. Ne?
Ist das immer wieder
ganz
so.
Spannend.
Das Gehirn funktioniert unterschiedlich,
ja.
glaube ich. Wenn wir singen, sind wir schon verknüpfter und dann
ja.
ist mehr Emotion dabei.
Ja.
Ist oft so.
Spannend, ja.
Habe ich oft gemerkt.
Ja.
Ich habe auch oft mit Leuten gearbeitet, wo ich gemerkt habe, wenn die jetzt irgendwie so eine ganz schräge Rolle gespielt haben, die gar nichts mit ihnen zu tun hatte, fiel es ihnen viel leichter.
Ja.
Als eine Rolle, die so sehr nah an ihnen dran war.
Ja.
Da war der Weg größer. Und ja, ich finde das eine tolle Aufgabe, weil ich dann auch immer merke, okay, ich muss erstmal kapieren, was wollen sie spielen?
Ja.
Was ist die Intention?
Ja.
Und wie klingt das jetzt, welche Betonung brauchen wir im Deutschen, um das
rauszufinden.
Ja,
super. Ja.
Genauso auch mit der Stimmfarbe, Stimmlage irgendwie.
Ja.
Die ist ja auch manchmal anders als die eigene, wie man spricht.
Ja.
Je nach Rolle. Und das,
ja,
ja, das habe ich auch immer.
Das versuche ich zum Beispiel tatsächlich
ja.
auch beim Callen, weil
ja.
die Leute mich 3 Stunden mehr oder minder durchgängig hören.
Ja.
Es gibt so Tage, das hatte ich auch schon mal, da fange ich an zu reden und denke, boah, meine Stimme nervt mich selber total.
Ja.
Ich kann aber nicht aufhören, ich muss ja die Befehle weitergeben.
Ja, ja.
Aber ich versuche tatsächlich auch beim Callen, ein bisschen eine, ich weiß nicht, gedämpftere, also ein bisschen eine entspanntere Stimmlage zu nehmen, weil
ja.
die Leute müssen ja nicht wissen, dass ich aufgeregt bin.
Ja.
Und dann ist es auch angenehmer zuzuhören.
Auf jeden Fall. Und das, du kannst gleich die Sicherheit vermitteln, genau, die alle genau brauchen, um diese Show
das ist oder? Tatsächlich auch das Schwierigste, weil wenn man selber denkt, ich habe wirklich gerade keinen Plan, ich muss es aber irgendwie machen, es ist halt Augen zu und durch, dann hilft es mir ja nicht, wenn ich sage, Autocue 1, keine Ahnung, sondern dann ist es halt bescheißen.
Ja, ist so.
So, und ist das ist so aber das Schwierigste daran.
Natürlich.
Weil das stresst dich selber so sehr, wo du denkst, ich rede jetzt ganz normal. Ja. Ich habe selber total Angst.
Aber ich bleibe ganz ruhig. Es ist wie Eltern mit einem Kind, was sich verletzt hat oder so. Ganz du armes Kind. Das Kind Panik. Ja. Du musst ganz, das ist nicht schlimm und wir machen jetzt ein Pflaster da drauf und gleich ist wieder alles gut.
Genau.
So.
Ja, das ist es im Endeffekt.
Ja, genau. Ach, cool. Julia, gibt es eine Show, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Von allen Shows, die du gemacht hast.
Auf alle Fälle tatsächlich Rocky.
Ja,
es ist tatsächlich Rocky. Weil Rocky hat uns allen, glaube ich, sehr, sehr viel abgefordert.
Ja.
Weil es an vielen Stellen kritisch war. Ich bin auch der Meinung, dass jedes Theater an sich einen gewissen Vorrat an Glück hat.
Ja.
Und teilweise ist der dann aufgebraucht, wie wir ja im Operettenhaus zum Beispiel diesen Unfall hatten bei Hinterm Horizont. Mhm. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das auch was mit Glück zu tun hat. Das ist nicht unbedingt nur, also nicht können, finde ich nicht, weil es hat einfach was mit Unglück tatsächlich zu tun.
Ja, klar.
Bei Rocky hatten wir Gott sei Dank noch genügend Glück. Da waren auch eine Stellen, die waren wirklich haarscharf.
Okay.
Und deshalb hat es uns sehr, sehr viel abgefordert, aber damit macht man die Show dann auch gerne und sie funktionierte super nach draußen. Ich fand es super schade, dass sie nicht gut gelaufen ist. Auch in Stuttgart dann, glaube ich, nicht sehr gut gelaufen ist, weil es einfach eine gute Show war. Und es ist aber immer schwierig, finde ich, so Sachen zu bewerben, weil auch ich dachte mir, als ich gehört habe, wir kriegen Rocky, was will man denn mit singenden Boxern? Das braucht wirklich kein Mensch.
Ja.
Aber es hat super funktioniert und es war eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Ja.
Drew Sarich als Rocky natürlich mega.
Unschlagbar.
Wir hatten Terence Archie als Apollo First Cast, der war auch grandios.
Ja.
Und das war schon, das war eine super tolle Produktion.
Ich war mit meinem Mann drin, der kannte die Rocky-Filme, ich nicht.
Ja.
Und ich weiß noch, ich saß da und ich war in der Show verknallt in Drew.
Ja.
Weil der hat, es war wie ein Teenie-Film, also von meinem Gefühl. Ich fand es so toll und so cool. Und ich habe es mehrfach gesehen, das Stück. Ich fand es so, so toll.
Ja.
Wirklich, es hat total funktioniert.
Ja,
dann mit dem Boxring noch am Schluss. Und
es war halt technisch super aufwendig.
Was war das Aufwendige? Der Boxring dann? Oder?
Alles Mögliche. Also
alles,
wir hatten
Treppen.
Praktisch, genau, es fuhr ja was von hinten, es fuhr was von den Seiten. Dann hatten wir irgendwie so Steel Doors und irgendwie Cement Walls hinten, dass das irgendwie gecovert wird alles. Dann hatten wir einen Boxring, der sich tatsächlich, der ließ sich ja kippen, der ließ sich hochfahren, der ließ sich vorne dann abstellen und nochmal drehen.
Ja.
Und dann hatten wir, was so ein bisschen der Gaudi am Schluss war, tatsächlich ein Golden Circle, was hieß, was tatsächlich hieß, dass der Dirigent sich ein Stück runtergefahren hat und die Leute, die extra diese Tickets gekauft hatten, wurden vorher darauf hingewiesen, dass sie aufstehen müssen und dann haben wir sowas wie eine Schublade rausgefahren über diese Reihen drüber und die Leute, die da saßen, haben sich dann auf die Bühne gesetzt und haben diesen Kampf halt von der Bühne mit
beobachtet. Die waren quasi wie in echt im Stück drin.
Genau, und das war schon, das war cool und das war tatsächlich auch mega vom Vorderhaus zum Beispiel, weil die sind reingekommen wie, ich weiß nicht, ein bisschen so Army-mäßig.
Ja.
Und haben dann gesagt, sie müssen jetzt aufstehen, sie müssen aufstehen. Und
so das, toll.
Die hatten halt eine Minute oder was, um die ganzen Leute da rauszukriegen. Und das war schon, das war richtig gut.
Das war toll. Das war besonders irgendwie.
Ja, ja.
Ja, war wirklich ein Erlebnis. Ist im Operettenhaus sind tolle Sachen gewesen. Frau Hamilton war auch super
mega
besonders.
Ja.
Da dachtest du, du sitzt jetzt in New York in so einem Off-Theater, fand ich, oder?
Und eben dieses auch, dass sie die ganze Zeit gerappt haben. Oder es gibt ja keine Sprache da drin. Also es wird ja die ganze Zeit gerappt.
Die ganze Zeit, wie eine Oper quasi, ne?
Genau.
So, ohne Sprechen.
Und es war, also die Leute, die es gespielt haben, waren einfach der Knaller. So,
unfassbar.
Die Choreos waren super, weil es
ganz
eher so
toll.
Richtung Hip-Hop, würde ich jetzt sagen, geht.
Ja.
Was man im Musical ja auch sonst nicht hat.
Ja.
Und das war also mega. Und da ging es halt auch nicht so groß ums Bühnenbild, weil das eher statisch war und stand.
Ja.
Aber das reichte völlig.
Das wurde alles mit der Fantasie dann dargestellt. Es ist genau mein Stil von Theater. Ich habe das geliebt.
Ja.
Dass auch immer alle auf der Bühne mit waren und so. Das war so Kunst. Für mich war das Kunst. So
ich finde tatsächlich auch Theater, normales Theater, so schön, wenn man einfach nur auf die Leute achtet und meinetwegen im schwarzen Raum spielt, einfach diese Hinterbühne mitzieht in diesem schwarzen.
Ja.
Viel schöner, als wenn ich irgendwie so viel pompös habe, weil habe ich viel selber gemacht und viel schon gesehen.
Ja.
Es gibt noch Shows, die mich abholen, aber manchmal ist es einfach so schön, es so klein zu machen und so zu minimieren, dass man einfach weiß, die Leute sind toll.
Ja.
Ist mir völlig egal, wo die spielen, die Leute sind toll.
Das ist es, das ist es. Und ich muss sagen, ich mag ganz gerne das First Stage Theater.
Ja.
Du hast erzählt, dass du da auch gearbeitet hast. Das ist ja das Theater von der Stage School.
Genau.
Ich muss mal einen kleinen Side-Fact erzählen, einen lustigen. Ich habe da mal einen Stuhl gesponsert mit meiner Mama zusammen. Und da stehen wir auf, ich weiß nicht, welche Reihe, Reihe 5, vielleicht stehen unsere Namen, als dieses Theater rauskam, weil wir halt beide verbunden sind mit der Stage School. Und ich mag diesen Raum.
Ja.
Ich mag, das ist auch so pur irgendwie, oder? Ja. Weil so vorne ist es offen.
Genau.
Und wie man sitzt, das ist schon vom Raum her toll.
Ja, weil es halt im First Stage gibt es ja nicht so dieses, was man normal hat, dass die Bühne so ein bisschen aufgebaut ist, dass man eher als Publikum drunter sitzt oder halt, ne, so, dass man so auf Augenhöhe ist, sondern dass da die Bühne ja unten gerade ist, weil es ja mal ein Kino war und das Publikum eher so schräg dann
nach oben.
Da, genau, so eine Empore hat und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl.
Ja.
So. Und es war tatsächlich sehr schön, dass der First Stage, ich habe das seit Aufbau praktisch miterlebt und es war schon toll zu sehen, was die für große Shows, also in ihrer Größe, da passen glaube ich 279 Leute rein, in ihrer Größe einfach für tolle Shows trotzdem hervorbringen.
Ja.
Das ist einfach, die sind gewachsen, so ein bisschen auch aus den Babyschuhen raus, seit ich glaube 2014 oder 16 existiert es, in dieses, was man jetzt kann. Vorher war es ein bisschen wirklich Richtung Schultheater, da war es eher so diese kleineren, wir probieren es aus und dann wurde es einfach, das ist wirklich gewachsen und das ist schon, schon schön zu sehen.
Ich habe da auch einen ganz tollen Abend, war das Natalie Weiss? Ich weiß nicht, ich habe irgendeine Solo-Künstlerin da mal gehört, eine Sängerin.
Ja.
Und ist auch toll, der Raum dafür.
Total. Das ist halt auch das Schöne, weil die einfach
ist
mehr,
so intim
mehr bieten.
Auch. Ja, ja, ja.
Genau. Dass man also verschiedenste, genau. Und halt ihren Schülern die Option bieten, einfach
mega,
auf einer Bühne
für eine
zu stehen.
Ausbildung ist doch mega.
Ja.
Das ist ja das, was ausmacht. Ich habe auch selber in meiner Schulzeit so viel Theater gespielt und mit dem Orchester und so viel Auftritte gehabt, dass ich dann schon eine Sicherheit hatte, als ich mit dem Beruf angefangen habe. Und deswegen ist es super wichtig, in der Ausbildung viel, viel aufzutreten.
Das finde ich nämlich auch,
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Erzähl mir noch von ein paar Stücken, die du betreut hast.
Von ein paar Stücken, was habe ich
denn gemacht? Wie lange bist du denn beim Theater an der Elbe? Hast du schon da die Vorgängerstücke gemacht?
Nee,
oder?
Tatsächlich nicht. Also ich bin erst seit, ich war über Corona praktisch im First Stage Theater. Mhm. Vorher war ich 15 Jahre im Operettenhaus.
Mhm.
Stimmt nicht ganz, sind 14 Jahre und ein paar Monate.
Mhm,
und jetzt bin ich seit Oktober 2022.
Ach so, für Frozen bist
genau,
du gekommen.
Genau, bin ich bei Frozen jetzt erst. Und dann gucken wir mal, als nächstes kommt der Michael Jackson.
Ja, Michael Jackson. Habt ihr da schon vorbereitet?
Natürlich.
Ja.
Aber ja, also noch nichts Offizielles
klar.
Und wir suchen ja auch noch Leute.
Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, klar. Aber da wird es neues Bühnenbild geben, wird alles
eindeutig
anders sein.
Ja.
Neue Aufgaben für dich.
Ab September werden Proben starten und wir gucken mal.
Ja, das, krass.
Ja, ist
krass.
Immer aufregende Zeit.
Ja, natürlich, immer. Ja. Also fast 15 Jahre Operettenhaus. Da musst du noch mal ein paar Stücke nennen, die du
paar
da.
Stücke. Also ich habe bei Mamma Mia, damals liefen die Stücke ja noch ein bisschen länger. Ich glaube, Mamma Mia lief 5 Jahre.
Das
lief
richtig lang.
Genau.
Mit Iris Schumacher.
Genau.
Und,
und Annika Bruns und so.
Ja, genau.
Und danach, das Schlimme ist, ich kenne die Ablauf jetzt, ob ich mich in den Jahren vertue.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, danach kam, ich war noch niemals in New York.
Ja.
Dann hatten wir Sister Act.
Stimmt.
Ja, nach den Nonnen kamen die nackigen Boxer. Da kam nämlich Rocky danach.
Ja, ja.
Dann hatten wir hatten auch Liebe stirbt nie. Das war so ein bisschen.
Stimmt,
genau.
Habe ich gesehen. Hat meine Freundin Jessie mitgemacht, habe ich gesehen.
Genau,
ja.
Dann hatten wir, glaube ich, so 6 Monate oder 6 Wochen, das weiß ich gerade nicht mehr, hatten wir Ghost da. Das war
Stimmt.
ja zuerst in Berlin, das hatten wir auch.
Stimmt.
Dann gab es Hinterm Horizont, was ich auch eine grandiose Show fand.
Ja, oh, habe ich nie gesehen, ja.
Die war tatsächlich, die habe ich in Berlin auch noch gesehen.
Ja.
Und ist schon, ich bin ja selber tatsächlich aus dem Osten und so mit der Maueröffnung, da hatte ich schon Pipi in den Augen.
Das
also
glaube ich.
Ist schon, es war eine gute Show.
Ja.
Und was hatten wir denn noch so? Tina war zum Beispiel mein letztes.
Mega, habe ich
eine
gesehen.
Super Show.
Mega.
Das kann ich tatsächlich erzählen, ich bin öfter mal in London und in London habe ich auch Tina gesehen.
Ja.
Und da bin ich mit offenem Mund rausgegangen. Nicht wegen des Bühnenbilds, nicht wegen Licht oder Technik, sondern einfach, weil diese Frau so unfassbar gut war.
Ja.
Man hat ihr komplettes Leben mit ihr auf der Bühne erlebt und ist danach einfach rausgegangen und dachte, boah, 40 Jahre habe ich jetzt miterlebt.
Ja.
Und auch diese Stimme ist gewachsen in dieser Show und das war
toll.
Unfassbar gut.
Ja.
Unfassbar gut. Ja, ich glaube, das waren so die meisten. Was habe ich noch? Ich habe tatsächlich nicht im Operettenhaus, ich habe Tanz der Vampire einmal in Köln mit aufgebaut und in München ein paar Monate gemacht.
Interessant.
Und dann gab es ja noch zu 2010, 2012 gab es noch die Best of Musical Gala, wo die Stage mal probiert hat, so ein bisschen in Richtung Tour zu gehen, was sie selten machen sonst.
Ja.
Wo sie so ein bisschen Werbung für alle Stücke gemacht haben, wo sie halt aus dem Musicals das Best-of halt rausgeholt haben in 2 verschiedenen Jahren.
Ja.
Und das habe ich auch noch gemacht. Und so. Also ich versuche immer neuen Input zu kriegen, tatsächlich, weil man so, natürlich wird man irgendwann müde von den Shows, irgendwie, wenn man jeden Abend das Gleiche macht. Aber es ist halt schön, einfach nochmal mit anderen Leuten zu arbeiten. Wie könnte man Sachen verbessern? Wie arbeite ich lieber? Oder ja. wie könnte man noch Sachen machen und so? Und ich war zum Beispiel als letztes jetzt im Schauspielhaus. Da hatte mich eine Kollegin gefragt, Holly irgendwie, ob ich das mache, weil die machen, haben Stagecoach. Das ist auch eine Schule für Musical. Kinder.
Ja.
Und die haben so ein Abschlussprojekt gemacht im Schauspielhaus.
Ui.
Und da war ich dann mal eben einen Abend Inspizient. Das war sehr, sehr interessant.
Im großen Schauspielhaus.
Und die haben das nur für die Eltern gemacht und dann standen die Kiddies auf der Bühne und hatten halt irgendwie so Workshops, wo sie geprobt haben und sind dann alle nach Hamburg. Die sind auch aus den verschiedensten Städten. Ich glaube München, Frankfurt, keine Ahnung. Und Berlin auch. Und sind dann ins Schauspielhaus gekommen und haben da abends eine Show gemacht. Das war echt toll. Das waren 350 Kinder.
Oh, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Das ist mein absolutes Traumtheater. Da wollte ich immer spielen als Schauspielerin.
Ist auch wirklich ein schönes Schauspiel, Theater.
Schauspiel ist so schön.
Ja.
Und wie ist es da hinter der Bühne?
Die Leute sind total nett.
Ja.
Also ich war echt überrascht. Es war schon auch ein sehr, sehr anstrengender Tag, weil ich habe irgendwie, glaube ich, um 8 angefangen, da ich ja Inspizientenpulte zum Beispiel nicht kenne. Ich arbeite ja ganz anders und war halt wirklich aufgeregt.
Ja.
War vorher noch beim Kollegen im Thalia-Theater, zeig mir dein Pult, was machst du damit? Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Im Schauspielhaus ist es komplett anders.
Okay.
Das ist ja auch das Spannende daran.
Ja.
Da hatte ich vorher eine Inspizientin da, die mir ein bisschen was gezeigt hat. Und dann noch eine Abendspielleitung, die so Regieassistenz gemacht hat, die mir auch super geholfen hat mit Einrufen und sowas, weil man dann natürlich, ich habe ihr gesagt, ich würde gerne mit Standby arbeiten, weil wir haben auch Leute aus England da. Und sie sagt, das können wir hier nicht. Ich so, wie, das können wir hier nicht? Ich so, ja, aber dann erklärt doch den Leuten, was Stemper ist. Also so, das war, und die Beleuchtung zum Beispiel, die haben on the run, also wir haben einmal getaggt praktisch die Gruppe, die hat sich auf die Bühne gestellt, geblockt und dann sind sie die Szene durchgerannt, wie sie sie machen würden und währenddessen hat die Beleuchtung versucht, ihnen irgendwas hinzuzaubern. Also es war wirklich, die haben durchgearbeitet, so wie ich und die haben mega gutes Licht auch gemacht und haben wirklich versucht, da das Beste rauszuholen, was einfach... wow, so dann war. Und es war wirklich cool. Die Eltern haben sich mega gefreut, die Kiddies haben sich gefreut, im Schauspielhaus mal auf der Bühne zu stehen.
Ja, natürlich, mega.
Wahnsinn. Also es echt war ein tolles Event.
Und was macht für dich ein gutes Theater aus? So ein, also von was du vorfinden musst für einen guten Ablauf einer Show.
Ich finde, das Wichtigste, was ja auch irgendwo meinen Job betrifft, ist Kommunikation.
Ah.
Was in den meisten Häusern nicht gut funktioniert oder so semi-gut und so. Was ich sehr merke, ist, dass ich immer versuche, als erstes mich so zu vernetzen, dass die Leute einfach wissen, egal mit welchen Infos oder sowas, und wenn sie einen Halbsatz in den Raum schmeißen, gib mir das, weil ich weiß, dass ich das irgendwann brauche als Stage Management.
Ja.
Das ist total wichtig.
Ja.
Kommunikation ist das Wichtigste und tatsächlich auch so ein bisschen dieses Miteinander, also dass man einfach noch Bock hat, miteinander zu arbeiten.
Siehst du.
Das ist es total. Und das ist einfach so dieses, man kann sich mal nicht mögen und ich finde dich doof oder keine Ahnung, alles gut. Aber so dieses, im Endeffekt wollen wir alle am Abend eine gute Show auf die Bühne bringen.
Ja.
Und die Leute verzaubern und denen was Gutes zeigen und eben das Beste von uns geben irgendwo. Auch wenn es natürlich die Leute draußen nicht sehen, sondern nur das, was wir stellen zum Beispiel.
Ja, ja.
Ne?
Ja,
aber
ja.
genau das ist es. Wir wollen, wenn die Darsteller nur gut werden, hilft's nichts, weil wenn es hinten rumst oder irgendwelche Sachen.
Und dunkel ist oder der Sound man sie nicht versteht.
Genau. Dann funktioniert es auch nicht. Deshalb ist es halt, wir arbeiten alle daran, die Menschen zu verzaubern.
Das ist so.
Ja?
Das ist so. Ich denke das auch oft. Das liebe ich ja im Theater, dass man sich so einer großen Sache unterordnet, dass es nicht um mich geht, sondern es geht um das Gesamte.
Genau.
Ich glaube, das macht den Zauber für uns alle, die wir da arbeiten, aus.
Ja.
Ne? Dass es was Größeres ist als wir selber.
Ja.
Und sowas Sinnvolles im besten Fall, dass es Leute berührt und das Theater macht ja was mit einem. Man kann ja wirklich anders rausgehen, als man gekommen ist. Man kann entweder seine Sorgen kurz vergessen haben oder über seine Sorgen nachdenken, während man da sitzt und die sind nicht mehr so schlimm danach oder so. Und ich denke auch oft, dass man das auch so wachhalten muss.
Total.
Am Theater, untereinander.
Genau, deshalb finde ich halt, weil Stage Entertainment ist halt so, dass wir ja meistens En-Suite-Produktionen machen, was ja auch im normalen Haus, also in Staatstheatern oder sowas nicht so ist. Die haben morgens Proben, meistens für ein anderes Stück und haben abends eine andere
Vorstellung.
Und ganz selten halt nacheinander gleiche Shows.
Ja.
Was ja viel Abwechslung bietet.
Ja.
Das haben wir halt nicht.
Nee.
Und deshalb ist das für mich so ein bisschen, glaube ich, dieses, dass ich mir neuen Input öfter mal irgendwo hole. Und wenn ich eine andere Show gucke in einem anderen Theater. So.
Ja.
Das sind einfach so diese Sachen, dass man einfach weiß, ah ja, cool, nee, dafür mache ich das auch. Oder zum Beispiel unsere Show angucke und sage, ja, nee, war cool.
Ja.
So, das ist schon eine gute Show.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Wichtige, finde ich.
Das ist total wichtig, dass man die Motivation hochhält.
Ja. Ja.
Und wirklich, ich habe das oft gedacht, das ist ja, auch wenn ihr oder wir da täglich sind, die Leute kommen ja nur einmal.
Ja. Ja.
Und zahlen viel Geld.
Genau.
Und das ist denen total wichtig und muss wirklich jedes Mal so schön wie möglich sein.
Ja.
eigentlich, oder?
Genau, ja.
Jedes Mal mit diesem Respekt oder mit dieser Vision oder mit dieser Liebe.
Genau. Ja. Und wir haben zum Beispiel bei der Eiskönigin natürlich auch viele Kinder drin.
Ja,
das ist total der Wahnsinn, wie die,
so süß.
Wie die mit Glitzerkleidern
die kommen so verkleidet in den Kostümen und dann singen sie ja zum Teil mit.
Ja. Ja, was tatsächlich sehr, sehr, sehr süß war, wir haben ja diese Kamera für den Dirigenten und da saß ein kleiner Junge in der ersten Reihe und der hatte so ein One Piece oder sowas mit Olaf an. Das heißt, man hat auf der Kamera nur diesen kleinen Olaf-Kopf über dem Dirigenten gesehen und dachte, Olaf guckt die Show.
Oh, wie süß.
Das sind so die kleinen Sachen, die einen einfach total freuen.
Ja, ja. Und das ist wirklich die Leute verzaubert, dass man das im Hinterkopf behält, ne?
Ja, ja.
Bei jeder Show.
Ja,
ja.
Also es wird ja irgendwann, es ist halt
Arbeit.
Es
wird ja Routine und es ist Arbeit, natürlich, genau. Alles.
Aber es ist eben schon ein bisschen anders und ich könnte auch nicht im Büro arbeiten, davon bin ich abgesehen. Nur im Büro ist mir, ja.
Ja. Ja, das ist schon, du kommst auch klar mit dem Nervenkitzel, ne?
Total.
Glaube ich,
ich glaube, ich brauche das.
Du brauchst das.
Ich brauche es nicht immer, manchmal ist es ganz schön, wenn es einfach mal nur rund läuft. Aber ja.
Ja.
So kann man halt, man reagiert halt schneller. Ne?
Ja, natürlich. So. Man muss ganz wach sein.
Ja.
Ist ja auch ein Adrenalinkick wahrscheinlich, den man hat. Erzähl mal zum Schluss noch irgendwie, erzähl noch mal eine Anekdote, was mal passiert ist irgendwie.
Also wir haben zum Beispiel einen Olaf Pro, weil der Olaf mal auseinanderfällt.
Okay.
Und der kann sich bewegen. Und da ist es tatsächlich so, dass der manchmal Umwege nennt, ne, sage ich mal charmant, dass der dann aus Versehen Richtung Dirigent rast oder sowas. Wir hatten es Gott sei Dank noch nicht, dass der Dirigent ihn fangen musste.
Okay.
Das wäre schlecht, glaube ich, weil der auch gleichzeitig dirigieren muss.
Ja, ja.
Aber sowas halt. Also gehen Kleinigkeiten schief.
Ja.
Es ist auch meistens, also sowas wie zum Beispiel Darsteller vergessen ihren Text.
Ja.
Wir hatten eine Show, da kamen zwei Darsteller zu spät rauf und wir haben so eine Spots tatsächlich auf denen und dann haben wir danach gefragt, so was habt ihr gemacht?
Also, ja.
Und dann kam halt raus, dass die Anna ihren Text um zwei Sätze gekürzt hatte.
Natürlich,
und die
war noch nicht
spät.
Da.
Genau,
ja,
weil
ja,
die
klar.
halt dachten, habe ich ja eigentlich noch.
Ja, ja, so, das kann immer passieren.
Genau, so Kleinigkeiten halt. Also es ist große Sachen passieren bestimmt auch. Wir hatten tatsächlich mal eine konzertante Aufführung.
Ja.
Das ist ja immer so die Notlösung.
Ja, dass es nicht ausfallen muss sozusagen,
genau.
Die Show.
Und das war, ich glaube, ein Sonntag, wo wir zwei Shows gehabt hätten. Die erste Show hat nicht stattgefunden, weil wir einfach keinen gefunden haben, also die Darsteller krank waren.
Mhm.
Und wir hatten aus der jetzigen Cast die Abla, die schon eingeprobt war,
stimmt,
aber eben nicht auf der Bühne. Das heißt, sie darf nicht auf die Bühne, weil sie hat die Fahrten noch nicht mitgemacht, sie weiß nicht,
natürlich,
was da geht. Das heißt, dafür wird dann eine Konzertante genommen, weil sie kann es singen.
Mhm.
Sie darf es aber eben nicht mit den Bühnenteilen spielen. Mhm. Und dann haben wir praktisch das Set von dem Eispalast hingestellt und die Darsteller haben gesungen, einfach durchgängig gesungen. Und
das ganze Stück?
Das ganze Stück, genau. Und wir hatten zum Beispiel auch diesen Dresspull, wo dann dieses Kleid tauscht und sowas. Also es war schon, wir haben schon das Beste versucht rauszuholen für die Leute. Und ich habe tatsächlich, wie gesagt, auch vom Vorderhaus gehört, dass sogar gefragt wurde, ja, war doch super, was ist denn sonst anders?
Ja.
Gut, sonst sind keine Stühle da und
ja,
es
natürlich
ist natürlich
und
mehr Set-Change
und Sachen.
Keine
ja,
Ahnung, genau. Und, aber scheinbar haben sie es dann so gut gemacht,
dass
keinem
aufgefallen
ist. Ich glaube,
dass es bestimmt schön war. Ja,
total.
Klar.
So. Und es sind ja auch immer so die kleinen Sachen. Es gibt natürlich auch oft, dass irgendwie ein Darsteller zu wenig ist oder sowas, wenn wir viele Kranke haben. Dann wird die Show ein bisschen gecuttet oder dann werden halt, keine Ahnung, dann gibt es sonst immer zwei Leute, die hinter Pitzbühel stehen, jetzt ist es nur einer.
Ja.
Das macht alles
so
Dancecamp und künstlerische Leitung, die schreiben das zusammen.
Die Cut-Shows.
Genau.
Ja. Und das fällt dem Publikum ja nicht auf,
überhaupt
außer
nicht.
Man hat die Show schon tausendmal gesehen, aber sonst...
Genau, weil es reicht dann immer, sie machen es halt so, dass die wichtigen Parts besetzt sind und dann ist gut.
Und dass die Geschichte erzählt werden kann, das ist ja das Wichtige.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja. Ja. Und kannst du noch irgendwas erzählen von Darstellern, Darstellerinnen, du hast mir vorhin was gesagt von Drew.
Ja, natürlich. Also tatsächlich sehr lustig ist immer, wenn Darsteller ankommen und jeder ist natürlich anders.
Ja.
Manche sind mehr im Schauspiel beheimatet, manche nicht.
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel die Situation bei Rocky, wo wir natürlich bei den Proben dann auch ein bisschen für die Requisiten mitverantwortlich sind. Und dann kam ein Darsteller an und meinte, er hätte gerne ein paar Geldscheine. Und der wollte die unbedingt als Bündel haben, also gerollt.
Mhm.
Das heißt, ich musste mir irgendwelche Büroklammern holen, um dann dieses Ding zu bündeln,
zusammen,
weil wir natürlich nichts da hatten, weil es eine Probebühne war. Und dann kam Drew und der bräuchte auch genau sowas gerollt.
Ja.
Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, soll ich versuchen, das irgendwie zu rollen? Und der so, nee, das spielt der weg.
Ja.
Und das ist natürlich, ein guter Darsteller kann das wegspielen.
Kann
ob,
die
das
Sachen
jetzt,
spielen.
Ob ich dem jetzt tatsächlich einen Brokkoli in die Hand gebe oder eine hatten wir zum Beispiel, wir hatten bei Rocky gab es eine Schildkröte, also zwei Schildkröten.
Stimmt.
Ja. Die waren so Steiftiere zum Schluss.
Ja.
Das waren aber vorher Kuscheltiere. Und ich habe tatsächlich den Ernie, so wie ich ihn nenne, Ernie und Bert hießen die früher.
Okay.
Da habe ich das kleine Kuscheltier immer noch als Glücksbringer tatsächlich.
Ja.
Und der wurde dann von einer Kollegin von mir ein bisschen drangsaliert, indem er mal, sie brauchten, ich glaube, Gemüse in irgendwo. Und dann wurde er zusammengebunden und sollte ein Brokkoli sein.
Ja.
Sowas. Ne? Also das sind dann so die kleinen Sachen, worüber man sich wenigstens ein bisschen freut.
Ja.
Ja. Aber es ist halt auch mit jedem Darsteller anders. Ne? Manche gehen irgendwie auch damit um, dass sie selber total aufgeregt sind, indem sie selber total fies zu anderen sind.
Ja.
Manche einfach nicht und die sind dann einfach irgendwie so Sonnenscheine und entspannen sich dabei. So, man versucht halt jedem das zu geben, dass er das Beste auch auf der Bühne zeigen kann.
So ist das. So,
und die natürlich auch zu supporten.
Ja.
Das heißt, natürlich versuche ich dann irgendwie rauszukriegen, wovor hast du gerade Angst oder was ist dein Problem? Dann rede mit mir und wir können, auch wenn zum Beispiel Sachen auf der Bühne schief gehen, Kleinigkeiten, dann gehe ich direkt hin und versuche immer zu sagen, ich erkläre dir kurz, was das Problem war.
Super.
Damit auch keine Angst aufkommt
Sicherheit
oder sowas.
Zu geben.
Weil,
ja.
Weil ich finde schon auf der Bühne, ich finde schon, dass es viele Darsteller gibt, die nicht genau wissen, wie viel auf einer Bühne passieren kann, was gut ist und eine wichtige Naivität, die sie brauchen.
Ja.
Ich finde aber, dass sie teilweise zu naiv sind, weil ich kann sie nicht vor allem retten. Wenn ein Scheinwerfer runterfällt, fällt dann ein Scheinwerfer runter.
Ja.
Sollte nicht.
Nee.
Wieder das Klopfen.
Natürlich.
Aber so Kleinigkeiten, wenn die sich auf der Bühne einen Fuß brechen, kann ich sie auch nicht retten.
Ja.
Davor. Also ne, das sind halt diese Sachen, die Bühne ist mit der gefährlichste Ort, den man einfach haben kann. Hm. Und nicht nur, weil Sachen da fahren, sondern einfach auch, weil man Leute hat, die einen aus Versehen irgendwo hintreten.
Natürlich.
Oder was nicht alles. Das sind halt, dafür gibt es zum Beispiel auch sowas wie, wir haben einen Eiswagen, der reingeschoben wird und darauf muss die Anna und der
Stimmt.
Hans sich ne, so drauffallen. Und dafür gibt es vor jeder Show zum Beispiel einen Eiskart vor Ort,
Total.
Der trainiert wird. Oder zum Beispiel, sie schlägt den Hans.
Am Schluss die Ohrfeige.
Böse, genau. Das wird auch vorher trainiert.
Das wird auch geprobt.
Damit man einfach weiß und das Zwischenspiel zwischen den Leuten hat, damit sie eben nicht geschlagen werden und nicht aus Versehen das
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel noch ein Anekdötchen von Rocky.
Ja.
Da hatten wir einen Feuermann sitzen und der da hat Detlef Leistenschneider den Rocky gespielt. Und die hatten ja sehr viel Blut zum Schluss, natürlich.
Bei dem großen Kampf am Schluss,
Und da kam irgendwie, hieß es, der hat irgendwie einen Cut am Auge, das sollte sich der Feuerwehrmann angucken.
Ja.
Und dann ist der Feuerwehrmann hin und hat gesagt, nee, war alles gut. Und dann kam zum Schluss nochmal der Dance-Captain, als die Show vorbei war und sagte, nee, er müsste sich das doch nochmal angucken. Und dann bin ich halt mitgegangen, um dem Feuerwehrmann zu zeigen, wo er hin muss.
Ja.
Und dann kam ich in Detlefs Garderobe und der zeigte dann so am Lied, wie er wirklich einen Cut hat. Und ich dachte so, warum muss ich mir das angucken?
Oh.
Aber so, also der war wirklich, der Feuerwehrmann hatte einfach durch das ganze Blut absolut nichts gesehen.
Oder
auch, glaube ich, sogar das falsche Auge oder keine Ahnung. Und dachte halt, das ist Blut.
Ja.
Aber das ist halt nicht das gewesen, was er meinte. Er hatte tatsächlich einen Cut, das musste irgendwie geklebt werden, glaube ich,
auf dem Auge. Ja.
Und natürlich kann was schief gehen.
Ja,
wenn
klar.
man selber nicht das Gesicht schnell genug wegnimmt, das sind ja alles Choreografien, die sie einhalten müssen, kann immer irgendwas
kann
passieren.
Kann immer was passieren, aber es ist toll zu hören, wie gewissenhaft und wie mit viel Sicherheitsempfinden gearbeitet
Total.
Wird, ne?
Ja.
Mit diesen Proben vorher.
Ja, das so, ist auch das ist wichtig. Das ist
total
super wichtig.
Ja. Auch für den Rhythmus des Tages. Jeder ist ja auch verschieden drauf von Tag zu Tag.
Ja.
Man muss sich immer wieder neu aufeinander eingrooven.
Total.
Auch. Ja. Total. Ja. Finde ich interessant. Und was du auch sagst, dass Darsteller und Darstellerinnen unterschiedlich aufgeregt sind. Nimmst du das auch wahr, ne?
Ja, extrem.
Ja.
Also, was tatsächlich auch ganz witzig ist, ist zum Beispiel jetzt bei Abla, die wir haben, die Anna spielt. Die spielt eine grandiose Anna.
Ja.
Die ist auch so ein bisschen überdreht an sich schon,
was
ich sehr, sehr mag, weil ich selber auch ein bisschen so bekloppt bin. Aber das Lustige ist, wenn sie jemanden zum Beispiel in der Show drin hat, dann ist sie noch mehr drüber.
Okay.
Dann ist sie wirklich wie so ein Flummi auf der Bühne.
Okay.
Und das Lustige ist, das sehe ich sogar. Also ich frage dann immer so, hat sie jetzt gerade jemanden drin?
Ja, weil man die Leute gut kennt. So. Man lernt sich ja halt auch sehr gut kennen in dem Beruf.
Eindeutig.
Weil du hast gar keine Chance mehr unter dem Druck, der da ist, auch positiven Druck, dich großartig zu verstellen.
Total.
Ne? Ja. Du bist echt pur.
Was ja auch das ist, was viele Leute nicht so sehen, wir arbeiten halt immer abends und am Wochenende.
Ja.
Also das, wo man seine Familie sonst sehen würde, da arbeiten wir zusammen.
Wichtiger Punkt.
Also ist es halt wie eine zweite Familie.
Wichtiger Punkt. Also mir geht es total so. Ich war jetzt bei Tarzan vor 2 Wochen im Urlaub in Stuttgart nochmal. Ich hatte schon die Premiere gesehen, war jetzt nochmal da, habe Elindo besucht und gesehen und so. Und ich kam dahin und habe dann die Darstellerinnen und Darsteller getroffen hinter der Bühne und dachte, das ist meine Familie.
Ja.
Das ist meine Familie.
Ja, weil man halt super viel Zeit verbringt.
Und man verbringt so viel Zeit und hat auch so eine Gemeinsamkeit durch dieses Verbindende des Theaters, oder?
Genau, weil man halt auch viel erlebt einfach, sei es bei Proben, sei es bei Shows normal. Ja, ist es total.
Man teilt viel, man erzählt sich viel.
Ja.
Man ist in dieser Branche sehr schnell, sehr privat von den Themen.
Ja, weil auch, glaube ich, so ein gewisser Druck ja öfter da ist.
Also,
ich hatte mal einen Kollegen, der mir auch irgendwie erzählt hat, ich weiß ja, wie du unter Druck funktionierst.
Ja.
Weil das ist halt, das kennen sonst zum Beispiel Leute, die einfach nur miteinander arbeiten, kennen das ja nicht, wie arbeite ich unter Druck. Und das ist ja bei uns dann tatsächlich ein anderer Druck, als wenn ich sage, ich muss morgen, weiß ich nicht,
im
dieses
Büro
Dokument abgeben.
Ja.
So, das ist halt einfach ein anderer Druck und deshalb ist es, glaube ich, ein anderes Miteinander auf alle
Fälle. Es ist anders, ne? Ja. Man weint schneller miteinander.
Ja. Aber das habe ich, oder? Rocky, letzte Show Rocky tatsächlich.
Oh, das glaube ich.
Ja, da habe ich heulend auf der Seitenbühne gestanden. Das hatte ich vorher auch noch nicht.
Nee.
Weil das ist halt wirklich, das ist einfach Druck. Man, das ist so wie bei einer Premiere, wo man einfach sich freut, jetzt haben wir es geschafft. Nicht, dass es danach einfacher wird, aber jetzt haben wir es erstmal.
Ja, ja.
Dann kann man eine Premierenfeier machen irgendwie. Aber bei so einem, dann merkt man schon, das ist schon ein Stück Familie, was jetzt geht eigentlich.
Eine Zeit, die vorbei ist so. Ja. Das ist so, muss man trauern. Ja. Und dann ist man aber auf ewig verbunden irgendwie, oder?
Schon, ja, ja. Aber das kommt halt, natürlich sind es halt viele Leute, ne, die miteinander arbeiten. Also die Leute aus dem Theater kennt man meistens mehr, als wenn man jetzt irgendwie nur anderthalb Jahre mit jemandem, mit einem Darsteller hatte oder so. Aber es ergeben sich auch super viele Freundschaften da draus oder sowas, wo man Leute einfach kennt.
Ist schon so, ist schon so.
Ja, und natürlich mag man nicht jeden, das ist ja
gut,
überall
das ist
so.
Ja normal. Ja. Ja, ja, genau. Und was hast du das Gefühl, wie familienkompatibel ist der Job? Gibt es Menschen, die Familien haben? Oder?
Gibt es tatsächlich. Ja. Ich glaube auch, also es kommt ja immer darauf an, wie macht man das? Wie managt man das irgendwie?
Auf jeden Fall.
Ne? So sind die Leute im gleichen Job. Natürlich lerne ich eher Leute kennen, die auch im gleichen Job sind.
Ja, stimmt.
Ich finde, für mich persönlich ist es halt, ich könnte einfach nicht mehr montags bis freitags arbeiten in einem Büro, 8 bis 18 Uhr. Und vor allen Dingen, ich kann Menschenmassen sehr wenig, also mag ich sehr wenig.
Interessant, ja.
Das heißt, irgendwie morgens mit den Massen zur Arbeit fahren, abends mit den Massen zurück. Ich habe irgendwie Dienstbeginn frühestens 11.30 Uhr am Sonntag, das ist schon echt früh. Mhm. Dann gehe ich auf eine Fähre, wo auch maximal so ein paar Mitarbeiter sind. Das ist sehr ruhig und ein bisschen entspannter.
Ja.
Gut, im Theater an der Elbe hast du viel sowas wie Side Classics, Schlagermove, was dann alles da ist, wo man durch muss.
Was dann ein bisschen erschwert, die Anreise.
Eindeutig, auch so im Operettenhaus war das ja auch jahrelang so, weil die ganzen Sachen da so vorbeigehen.
Ja.
Aber man hat halt viel mehr Freiheiten. Also ich kann mir halt aussuchen, außer jetzt, wir haben ja gerade Dienstags spielfrei. Außerdem Dienstag kann ich mir halt aussuchen, was ist mein anderer freier Tag. Das heißt, wenn jemand in der Familie Geburtstag hat, muss ich nicht unbedingt einen Urlaubstag nehmen.
Ja.
Sondern kann halt sagen, wie sieht es da aus? Wir haben natürlich beim Aufbau oder sowas, gibt es tatsächlich auch nicht sowas wie einen Urlaubsstopp oder sowas. Mhm. Aber da sollte man natürlich möglichst da sein.
Da sein, klar.
Damit man alles mitkriegt. Aber sonst, das ist halt viel freier irgendwo auch.
Ja.
Natürlich muss ich abends arbeiten. Das heißt, wenn ich mal ein anderes Theaterstück sehen will, schwierig.
Stimmt.
Dann muss man natürlich immer einen freien Abend davon nehmen. Aber sonst ist es tatsächlich, für mich ist es ein Stück Freiheit, trotzdem das zu machen.
Ja, glaube ich.
Ja.
Ja. Ja, toll.
Ja. Und irgendwo auch ein bisschen kreativ.
Ja, natürlich. Hochgradig. Total kreativ.
Ja.
Toll. Ja. Julia, das war mega.
Sehr gut.
Ich danke dir für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ach, Leute, ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für mich. Und ich möchte euch Mut machen, ins Theater zu gehen. Es gibt nichts Schöneres, als ins Theater zu gehen, oder?
Eindeutig.
Eindeutig und sich berühren zu lassen und so. Erzählt mir doch mal eure Erfahrung mit dem Theater. Ich möchte jetzt anfangen, den Podcast ein bisschen interaktiver zu machen. Und wenn ihr Lust habt, schickt mir eine Sprachnachricht und sagt, was euch das Theater bedeutet. Und dann können wir das hier teilen und weiter besprechen.
Ich bin gespannt.
Total, ne? Genau. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, wenn ihr das hört, und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.